Ja, sehr schwierig, nach so einer Anreise ein geistiges Wort und eine Predigt noch zu halten. Aber ich mache das einfach. Warum? Weil ich jetzt seit, ich glaube, noch nie so lange für eine Predigt gebraucht habe. Jetzt. Seit 8 Wochen bin ich in diese Geschichte, die es heute geht, quasi eingedrungen. Seit 8 Wochen beschäftige ich mich mit Weihnachten und mit einer Story von den Weisen aus dem Morgenland. Warum? Weil irgendwie seit 8 Wochen floppt es in mir so hoch, dass ich den Eindruck habe, boah, ist das ja scheiße. War so anstrengend. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe von so vielen Leuten Abschied nehmen müssen. So viele Projekte, die dieses Jahr nicht geklappt haben. Wo Beziehungen sich irgendwie versickern und schlechter geworden sind. Und jeder, der das hören wollte oder nicht, der zu mir kam, sagt, ich freue mich so auf Weihnachten. Und ich dachte mir schon, bestimmt, hoffentlich darf ich irgendwann ein Weihnachtsrecht halten. Und deswegen habe ich vor Wochen angefangen, diese Geschichte zu lesen. Und ich habe zu Hause ja eine, ihr wisst es, der ein oder andere, so eine umfangreiche, schon theologische Bibliothek. Und ich habe Bücher ohne Ende gelesen. Jedes Buch, was ich gefunden habe aus Matthäus, habe ich gelesen. Meine Frau ging schon auf den Keks, weil unser Nachtschreibtisch, es ging dann immer mehr Bücher hoch. Und ich will versuchen, euch mitzunehmen in diese Geschichte, warum ich auch meine, dass Weihnachten für mich so wichtig ist.
Sie wollt unbedingt zu dir.
Das ist schön.
Wollt ihr deinen Tag verschönern?
Danke, Juli. Warum freue ich mich so auf Weihnachten? Es ist nicht so, dass es um den Weihnachtsfeeling geht oder um. Ich habe darüber nachgedacht, warum sage ich jedem, ich freue mich nicht sehr so auf Weihnachten? Und ich sage euch, es geht mir um die Story, es geht mir um die Botschaft, es geht mir um die Geschichte, für die Weihnachten steht. Ja, auf keinen Fall um das ganze Ding zum Problem. Und warum? Weil ich den Eindruck habe, wie kaum in einem Jahr möchte ich es dieses Jahr wieder hören. Ich brauche es zu hören, was ist mit Weihnachten, was ist mit Jesus. Ich muss die Story wieder hören, dass Gott auf diese Welt kommt und wo Gott sagt, es ist gut, es ist Zeit, ich komme jetzt. Für jeden von uns. Es wird Zeit. Und ich würde gerne heute uns eine diese Geschichte vorlesen und dann über den Text entlang gehen und über ein paar Dinge predigen und hoffe, dass ihr ermutigt nach Hause geht und die nächste Woche euch auch gut für Weihnachten vorbereitet, vielleicht auch auf euer Leben ein bisschen danach vorbereitet. Der Text, den wir lesen, Matthäus 2. Wer eine Bibel hat, sagen wir auch, Matthäus 2. Wenn nicht, setzen Sie sich zu einem Christen. Okay. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weihen soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. Und sie gingen in das Haus und sie fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an, taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du jetzt bei uns bist und dass du jedem von uns, angefangen von mir, ein bisschen aufzeigst, was das bedeutet und was wir uns erinnern,
und uns ermutigst und auch korrigierst und ja, uns einfach segnest durch dein Wort. Amen. Ich bin gekommen, um anzubeten. Wir sind gekommen, um anzubeten. Das wird so das Hauptvers von, dieser Predigt. Aber bevor wir dazu kommen, um was es hier geht in dem Text, ist relativ einfach. Irgendwo weit weg von Israel werden Menschen angepiekst, sich auf den Weg zu machen. Irgendetwas passiert dort, fernab, und Menschen machen sich auf den Weg. Wir sind gekommen, um anzubeten. Wenn wir das richtig gelesen haben, da kommt schon eine brutale Sicherheit hervor, die Weisen hatten. Sie fragen nicht, ob irgendwo ein König kommt, sondern es ist ihnen klar, sondern sie sagen, wo? Hey, es kommt ein besonderer König. Es kommt der, um den es geht. Gott offensichtlich tut etwas. Das muss so großartig sein. Wo ist der, um den es geht? Eine ganz große Glaubensklarheit. Es kommt offensichtlich der alles ändern kann. Und wir wissen nicht, haben sie nur den Stern gesehen oder kam noch mal mehr so durch einen Traum, das, was ja nachher passiert. Aber irgendwie scheinen sie eine Gewissheit bekommen zu haben, diese Menschen, die sich da aufgemacht haben, eine Gewissheit oder eine Sehnsucht ist in ihnen groß geworden. Irgendwas muss da sein, was für die Welt, vielleicht für uns, von Bedeutung sein kann. Der Text lässt es offen. Aber er sagt, sie kommen. Und das wird auch mein erster Punkt. Bevor wir dazu kommen, ganz kurz ein paar Sachen zu dem Stern. 50 Bücher, 50 Meinungen. Und ich habe mir da natürlich auch Gedanken gemacht. Und über diesen Stern ist so viel spekuliert worden. Johannes Kepler hat was ganz Neues aufgemacht, ja, im 16. Jahrhundert und ging davon aus, in eine Konstellation von Sternen und Jupiter und Saturn und ein Komet und was da alles. Für mich ist das alles Beiwerk. Und es bringt auch nichts, weil es gibt einen alten Lehrsatz, wenn du die Bibel aufschlägst, was steht da? Was steht da? Nicht, was steht da nicht drin? Und das, was da drin steht, macht eigentlich alle Spekulationen sinnlos. Das Wort Gottes sagt was über den Stern. Erstens ist es nicht der Stern von Bethlehem. Es ist nicht der Stern von Bethlehem. Sondern die Bibel sagt, es ist sein Stern. Es ist sein Stern. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist ja geil. Jesus hat einen Stern. Sag mir ja manchmal verliebt, ja, dein Stern, der deinen Namen trägt. Es ist Jesus Stern. Das ist das Einzige, was über den Stern so richtig beschrieben wird. Es ist Jesus Stern. Es ist auch völlig unlogisch, dass es eine Planetenkonstellation oder so irgendwas ist. Denn wenn wir den Text nur lesen, auch ein Komet, überhaupt gar keine Chance. Denn wir lesen, das Licht scheint individuell in einem fremden Land. Und dann führt er Menschen durch die Wüste, 1000 Kilometer, in einen anderen Ort. Und dann taucht er auf einmal wieder auf, dann ist er mal weg, dann taucht er auf, leitet sie 10 Kilometer in dieses Nest Bethlehem und dann bleibt er auf einmal stehen. Also es ist Bewegung, er steht, er führt. Wie kann das geschehen? Für meine Begriffe doch eher, und dann verlassen wir diesen Stern an der Stelle, doch eher wie bei der Wüstenwanderung. Wenn Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, da ist und wenn Weihnachten ist, dass Gott auf die Welt kommt, dann hat er auch Sterne ohne Ende. Dann kann er Himmelserscheinungen schicken ohne Ende. Ich weiß gar nicht, warum der irgendeinen komischen Plan hat. Jesus ist es. Es ist Gott. Hallo, was ist für ihn für ein Problem, irgendeinen Stern zu sagen, hey, du bist jetzt Jesus Stern. Nicht die Größe, nicht die Schönheit, nicht die Farbe, einfach nur der Stern wird beschrieben als, er gehört zu Jesus. Es ist sein Stern. Und als Stern, als Licht von Jesus macht er was? Er ruft Menschen zu Jesus. Wir sind ja heute auch ein bisschen bei der Dankesparty. Ich habe gesagt, ey, ich würde gerne über Weihnachten beten. Aber an der Stelle ploppt es auch. Ich sage euch ganz kurz nur den Gedanken, den ich total, total schön fand. Was, wenn wir Sterne sind? Was, wenn die Übertragung in diesem Text auch die ist, hey, es geht um dich und um mich? Weil was tun wir? Wir scheinen hoffentlich in fremden Ländern bei Menschen, die weit sind von Gott. Und wir leiten sie durch ihre Wüste und wir bringen sie nach Bethlehem. Und wir bleiben wo stehen? Vor Jesus. Wir führen sie nicht zuerst zu uns oder zur Gemeinde oder zum heiligen Jerusalem oder whatever. Wir führen Menschen zu Jesus. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. Das vielleicht nur als Gedanke dazu. Aber heute soll es ja um Weihnachten gehen. Und wir gehen mal weiter zu diesem Text, zu diesem Kommen. Wir sind gekommen, um anzubeten. Wenn wir zu Jesus, zu unserem Messias, dem, der alles gut macht, kommen wollen, dann gibt der Text so ein paar Illustrationen. Und ich will versuchen, euch mitzunehmen in diese Geschichte. Wenn du zu Jesus kommen willst und wenn du Begegnung haben willst mit dem, der alles gut macht, wenn nicht hier, dann in der Ewigkeit, dann ist das Erste, was für uns gilt, was wir über den Weisen lernen, wir müssen uns aufmachen. Wir müssen uns aufmachen. Das Erste ist, sie verlassen den Ort, an dem sie sind. Und wenn ich Gott begegnen will, dann ist es wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin. Natürlich kommt der Stern, war ja dort. Aber sie machen sich auf zu der Krippe. Sie verlassen den Ort, der sie gerade umgibt. Die Weisen mussten ihren Tag und ihre Beschäftigung neu sortieren. Wenn ich begegnen haben will mit Jesus, am Ende niederfallen und dann beten, dann muss ich meinen Tag neu sortieren. Wenn sie sich nicht bewegt hätten, wäre der Stern einfach nur nett gewesen. Kein Mensch hätte es irgendwann irgendwie interessiert. Was bedeutet das für mich? Für dich? Als ich das wahr wurde, war ich ein bisschen auch erschüttert über mich selbst, ein bisschen beunruhigt, wie ich mich von meinen Beschäftigungen abhalten lasse, zu dem zu gehen, der Frieden schenkt. Und der in meinem Leben diese Wirren und diese auch Angriffe auf meine Seele und auf meine Freude, wie mich davon abhalten. Die Weisen sortierten auch ihre Zeit neu. Sie konnten nicht mehr einfach so weiterleben. Kommen und suchen kostet Zeit. Den Frieden, den Jesus uns ins Herz schenken will, den müssen wir empfangen. Und das geschieht wie in allen Begegnungen, indem wir Zeit uns gönnen. Ich bin, also meine Frau würde sagen, es ist nicht niedrig, es ist schon relativ hoch, diese Schwäche. Ich bin so ungeduldig. 5 Minuten im Krankenzimmer, 30 Sekunden vor einer Ampel, ich drehe durch. Und ich versuche da auch echt dran zu arbeiten. Und das schadet auch mir in meiner Beziehung zu Jesus. Vielleicht seid ihr viel besser drauf. Aber ich bin in der Gefahr, das Handy zu nehmen. Und Beschäftigung raubt mir. Und die Gefahr, ich muss jetzt ins Büro, weil irgendwas Unsinniges war. Und bei der Vorbereitung fing ich wieder an, das, was ich schon so oft hatte. Wenn ich in die Firma fahre, halte ich erstmal an. Da gibt es so einen Waldweg und dann fahre ich rein, da kommt auch kein Mensch. Und dann halte ich erstmal an und 5 Minuten, mindestens die 5 Minuten. Und vielleicht werden es nächstes Jahr 10. Weil ich will meine Zeit neu sortieren, weil ich will beim Kind ankommen und beim Herz des Universums. Und will Zeit für die Begegnung mit Jesus haben. Ich will mich neu fokussieren. Und ich bin zutiefst beunruhigt über mich. Wenn wir Frieden mit Jesus haben wollen, wenn wir Weihnachten erleben, dass Gott kommt neu und uns froh macht, das wird angegriffen. Man wird versuchen, uns aufzuhalten. Und das geschieht in der Weihnachtsgeschichte wie in meinem Leben. Wie gern hätte ich damals Das wird nicht beschrieben, ja, aber wie gerne wäre ich damals beim ersten Meeting von diesen Weisen dabei. Ich stellte mir vor, wie der Erste es gesehen hat, dann ruft er einen Yusuf und der ruft einen Bensai, keine Ahnung, und die kommen zusammen und dann rufen sie noch einen und dann gibt's, irgendwann gab es ein Meeting. Irgendwann mussten sie, diese Gruppe, die sich aufmachte, hat sich irgendwann geformt, oder? Und ich stellte mir vor, oh, da wäre ich gern dabei. Ja, einige Stimmen werden sicherlich, seid ihr verrückt, ja, es ist was Besonderes. Was geht uns der König von Juda an? Ich bleibe hier, mach meine Geschäfte. Oder, hey, was das kostet an Geld, an Zeit, an Mühe. Oder mein gutes Beispiel, meine Frau lässt es nicht zu. Jesus hat darüber mal ein Gleichnis später gehabt und sagte, hey, es ist so wie einer, der ein Fest hat und lädt Leute ein. Und jeder hat eine Ausrede und sagt, hey, ich habe mir Rinder gekauft, die muss ich erst besehen, ich muss jetzt mal schauen. Der andere war ganz noch frisch verliebt und ist, ich kann auch nicht kommen. Aber dann gab es bestimmt auch die anderen Stimmen und die sagen, boah, es ist nicht ganz falsch, was er sagt, aber wir müssen doch die Chance ergreifen. Stell dir vor, es ist der Erlöser. Stellt euch vor, wir am Weihnachten feiern wir den Erlöser für dein Leben und das deiner ganzen Familie. Stell dir vor, der alles gut macht, kommt. Der von Gott kommt. Stell dir vor, es ist tatsächlich so. Er hat einen eigenen Stern. Stellt euch das vor. Er ruft uns und wir gehen nicht hin. Wenn Gott ruft nach uns und wir gehen nicht hin, wie schrecklich ist das denn? Was, wenn Gott nach dir ruft und du gehst nicht hin? Weiter im Text. Und jetzt wird es irgendwie so ein bisschen gruselig, weil die Weisen kommen endlich nach Jerusalem. Warum gehen sie nach Jerusalem? Klar, sie dachten, da sind Brüder im Geiste. Also gehen wir nach Jerusalem. Und sie kommen dahin und dann treffen sie auf dieses Erschrecken. Matthäus hat ja, also die Bibel, jede, wer die geschrieben hat, gefragt und geforscht und nachgehört. Und irgendjemand konnte sich noch erinnern, wo als die kamen, da gab es ein Erschrecken. Das heißt, von Herodes hat sich erschreckt, aber ganz Israel, ganz Jerusalem. Und dass Herodes sich erschreckt hat, das ist ja okay, ja, das glauben wir doch, klar. Der König Herodes, der erschreckt sich, weil er Angst hat, dass er die Königskrone verliert. Und ich sage euch, das ist cool, da hat er recht. Da hat er recht. Als Jesus geboren wurde, so heißt es im allerersten Vers, war Herodes König. Bei Spurgeon habe ich gelesen, eine ganze Predigt darüber gehalten und sagte, hey, ist das cool? Wenn Jesus kommt in dein Leben, da ist ein anderer König. Jesus kam, ein anderer war König. Jesus kommt in dein Leben, ein anderes König. Wahrscheinlich du. Du bestimmst, du sagst, deine Wahrheit, deine Zeit, mein. Wenn Jesus kommt, ist einer König. Und es ist okay, wenn der sich erschreckt. Ich habe als Kind, als Junge, als Jugendlicher, als ich irgendwann verstanden habe, wie gewaltig das war, dass Jesus für mich gekommen ist und mich ruft, habe ich einen Song geschrieben. Ich habe den noch nie gezeigt. Ganz schlimmen Song. Der Text war ungefähr so: Herr, ich habe Angst, Ja zu sagen. Denn was wirst du fordern? Ja, hat natürlich viele Strophen. Und es geht auch gut aus. Aber nicht nur Herodes erschreckt dich, sondern warum erschraken auch die frommen Juden? Da kommt einer, das ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, so zu irgendjemandem komme und sage, hey, ich habe deinen Idealmann gefunden. Da wirst du auch nicht erschrecken. Sei denn, keine Ahnung. Ja, aber das ist doch keine normale Reaktion, wenn jemand kommt, der Messias kommt. Ich denke, es ist so ein bisschen wie, weiß noch, bei manchen Beerdigungen von Menschen, die viel zu früh starben. Und dann geht man noch vom Grab weg und du siehst die Erschütterung in unseren Gesichtern. Und wo jeder noch weiß, worum es geht. Und manche sich auch die Fragen stellen, ist das alles? Muss ich mein Leben neu sortieren? Brauche ich mehr? Gibt es etwas dahinter? Wo ist der Sinn im Leben? Und manchmal sind wir noch nicht im Auto oder beim Brötchenessen und wir haben dieses Erschrecken schon vergessen, weil das Erschrecken etwas nach sich zieht. Aber hier, die Juden hatten eine Tradition im Warten. Es ist nicht so, ich hatte ja auch mal erzählt, ich habe jetzt so jüdische Literatur noch gekauft und ob in der Midrasch oder im Talmud, also in den Beschreibungen von den Juden, die sind voll von Erwartungen vom Messias. Voll von. Und jetzt kommt einer und sagt, hey, wir haben seinen Stern gesehen. Warum kommt nicht irgendetwas in uns oder in diese Menschen, die gesagt haben, hey, vielleicht ist da ja was dran. Wir warten ja die ganze Zeit. Wir kennen das aus der Bibel, Johannes beschreibt das, ich glaube, beim Nathanael. Und da kommt der eine zu ihm und sagt, vielleicht ist es der, auf den wir warten. Was eine coole Reaktion. Aber damals in Jerusalem, da war keine Sehnsucht auf einmal da. Und ich dachte, wie viele von uns quatschen nur fromm und weh, wenn wir einmal das Richtige tun müssen. Einmal aus der Komfortzone raus. Vielleicht hatten sie auch Angst. Was denken die anderen? Was denkt Herodes? Vielleicht war es gefährlich, vielleicht hat es ihnen was gekostet. Aber egal, am Ende, keiner geht mit. Wie schrecklich. Ist das, was Jesus nachher erzählt in diesem Gleichnis. Der König macht ein Fest und keiner geht hin. Was macht das mit den Weisen? Keiner geht mit. Wo bin ich in der Geschichte? Wo bist du in der Geschichte? Egal, ob jemand mit ihnen geht. Für die Weisen war, sich nicht aufzumachen, keine Option. Keine Option. Wir sind gekommen, um anzubeten. Mich hat dieser Satz so gefesselt. Wir sind gekommen, anzubeten. Es ist mir egal, was du tust. Was du tust. Ich werde anbeten. Ich werde zu Jesus kommen. Wisst ihr, was mir noch Erschreckendes aufgefallen ist in dieser Geschichte? Was hält normalerweise Menschen ab, das zu tun, was Jesus sagt? Ihr habt den Eindruck, unsere Vorstellung, auch die Vorstellung von Menschen, wir haben unsere Vorstellung, wie Gott sein muss. Wenn es einen Gott gäbe, dann, und dann wissen wir ganz genau, wie Gott zu sagen hat. Was er tut, was er sagt, wie er zu erscheinen hat, was er zu mir macht und manchmal klingt es so, als wenn wir, die wir 80 Jahre auf dieser Erde sind, irgendeine Bedeutung haben, an Gottes Ehre zu kratzen. Und wir eine Macht hätten, zu sagen und zu entscheiden, wie soll Gott sein? Vielleicht hatten die genau das diskutiert in den ersten Treffen, in den ersten Meetings und vielleicht auch auf dem Weg. Wie wird dieser Gottessohn, dieses Kind sein. Deswegen vielleicht sind sie nach Jerusalem, weil wenn, dann in dieser heiligen Stadt. Jerusalem war damals schon was Besonderes. Sie hatten auch ihre Vorstellung. Wie ist es mit dem Erlöser? Wie soll sich Gott verhalten? Sie gingen zum Königshof, na klar. Ja, wenn, dann muss er doch dort zu finden sein. Und dann war er da nicht. Aber dann glaubten sie dem Gotteswort. Also zusätzlich zu seinem Stern und zu der Gewissheit kommt jetzt auch noch Gottes Wort. Und sie machen sich wieder auf in dieses Nest Bethlehem. Ihr habt viel gelesen und Bethlehem war damals, obwohl, es ist eigentlich nicht zu verstehen, weil aus Bethlehem kommt mit Abstand der wichtigste Jude, David. Mit Abstand. Alles nach David, irgendwie alles hat mit Jerusalem und vor allen Dingen mit David zu tun. David ist der König schlechthin. Gott vergleicht alle danach mit David. Und bei den Propheten überall taucht David. Aber Bethlehem ist ein Nest geblieben. Es ist ein Nest geblieben. Und dann machen sie sich auf aus dieser Gigantmetropole mit dem Riesentempel in ein Nest. Mit, keine Ahnung, vielleicht 20 Häusern. Da kann der Sohn Gottes sein. Und ich fand es so cool, die Weisen zu beobachten. Dann ist das so. Gott hat einen Stern. Und Gott hat ein Buch geschrieben, in dem er uns aufweist. Dann gehe ich in das Nest, gehe ich einfach dahin. Wir sind gekommen, um anzubeten. Egal, was meine Vorstellung ist. Kann es sein, dass der Sohn Gottes in eine Krippe kommt? Aber er hat einen eigenen Stern. Er kann sich für jede Krippe und jede Hütte dieser Welt entscheiden. Ich glaube, dass die ganze Bibel voll davon ist, dass Leute folgenden Satz sagen. Wir aber dachten. Also Gott macht irgendwas, wir aber dachten. Und ich habe den Eindruck, dass es unter uns auch passiert. Wir dachten. Die Emma aus Junge, ja, als sie mit Jesus kamen, da war ihr Satz, hey, ja, wir aber dachten, dass er der Messias ist. Aber dann das Kreuz. Und Jesus muss ihnen erklären, ja, hey, Gott ist am Ruder. Und wenn er das Kreuz wählt, wählt er das Kreuz. Im Alten Testament gibt es eine Story von, weiß nicht, ob ihr die kennt, von Naaman. Das ist so ein Hauptmann, der von weit weg, vielleicht sogar da aus der Ecke dorthin kommt. Und er hat eine Krankheit, die echt schlimm ist, eine Hautkrankheit. Und man sagt ihm, geh nach Israel, da gibt es einen Propheten. Und was der sagt, das tue. Und dann kommt er dorthin und der Prophet geht noch nicht mal raus. Er kommt mit einem Riesentross. Und dann sagt er ihm, hey, geh in den und den Fluss und tauch dich 7-mal unter. Und es wird berichtet, Naaman ist stinksauer. Und er sagt dann auch zu dem Gehasi, der da rauskam, diesen Knecht vom Elisa, sagte, oh, haben wir nicht Aufschlüsse? Ich dachte, und dann kommt, er kommt wenigstens raus, und er macht dies und er macht jenes. Und ich dachte, das ist unsere Story. Wir denken, wie Gott zu sein hat. Und manchmal tun wir uns auch in unserem Glauben so Mühe, weil Gott nicht so ist, wie ich das dachte. Gottes Wort ist schwierig. Gott redet von Himmel und Hölle. Gott redet davon, du liebst ihn, nicht wenn du ein Gefühl hast, sondern wenn du tust, was er sagt. Ich könnte einen nach dem anderen raushauen. Jesus, Feindesliebe, Feindesliebe klingt so cool, bis du es erste Mal tun musst. Bis du es erste Mal tun musst. Ich dachte auch, ich weiß nicht, wie viel Predigt ich da gab, bis das erste Mal ein Feind vor der Tür stand und ich so laut gebrüllt habe, dass das die Sünde gehört hat. Feindesliebe, Worte Jesu, aber es sind Worte Jesu. Und ich will nicht da stehen, dass meine Vorstellungen mir irgendwo reingrätschen. Ich war hier, lange war Michi, ich will es bestätigen, waren wir hier Gemeindeleiter und es kamen immer wieder Leute zu uns und die stellten uns immer Fragen zu ihrem Leben. Was sagt Gott so? Und dann kommt häufig, darf ich nicht meinen Mann verlassen, weil er so ist? Wie geht es mit sexuellen Reinheit um? Wie mache ich diesen? Ich habe noch nie erlebt, dass einer gesagt hat, okay, alles in mir will das tun. Aber weil Gott, weil Jesus das sagt, dann mache ich es nicht. Ich habe es nicht erlebt. Weil Leute kommen und wollen, hey, mach bitte Absolution für das, was ich möchte, was ich denke, was richtig ist. Okay, mein letzter Punkt und vielleicht der wichtigste. Irgendwann stehen die Weisen vor der Krippe. Und egal, wie sie sich diese Begegnung vorgestellt haben, egal, wie ihre Vorstellung war von dem Retter, sie stehen und sie beten an. Irgendwann müssen wir eine Entscheidung treffen vor dieser Krippe. Was tun wir? Sagen wir, hey, ist Jesus gekommen, als ich doch König bin, war, sein werde? Oder als ich es war? Wer anbetet, der drückt aus, es gibt einen Herrschaftswechsel. Der drückt aus, du bist der Boss. Jesus, du bist der Boss. Du hast einen eigenen Stern. Du bist der Boss. Ich bin es nicht. Egal wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir wünsche, wer an der Krippe anbetet, der sagt, wir machen es so, wie du willst. Wir machen es so, wie du willst. Aber der Text sagt auch, wer anbetet, der bekommt diese unfassbare Freude. Sie sind dann raus aus Jerusalem und aus diesen Leuten, die sie aufhalten wollen. Und dann sehen sie, und das, die Freude überkommt sie. Auch bei Lukas. Freude pur. Freude, Freude pur. Ganz nur kurz, wenn ihr den Text beachtet, sie fallen erst auf ihre Knie und beten zuerst Jesus an. Und danach gibt es Geschenke. Also wenn Jesus uns ruft, dann ruft er nicht dich als Organist, als Arbeiter für den Herrn, als Spender, als whatever. Er ruft uns zuallererst zur Anbetung. Wir sollen mit ihm connecten. Er möchte, dass er unser Gott wird. So ist die Reihenfolge. Ein letzter Gedanke, den ich glaube, uns noch predigen zu dürfen, sollen. Ich habe mir überlegt, was war das Besondere an diesen Weisen? Warum durften die dorthin? Was hatten sie? Was hatten sie? Sie mussten doch irgendetwas Besonderes an sich haben. Das dachten die Urväter der Christen auch. Deswegen wurde aus diesen Typen ja 300, 400 Jahre später auf einmal der Kaspar, Melchior oder wie sie heißen. Und sie werden genannt die Heiligen. Also irgendwas müssen sie ja an sich haben, dass sie in diese Ehre kamen. Und ich würde sie gerne fragen, hey, ihr Weisen, warum seid ihr hier? Wieso seid ihr hier? Was ist das Besondere, dass ihr zu Jesus kommen dürft? Und als ich darüber nachdachte, fiel mir eine andere Geschichte in den Schoß. Und zwar die Geschichte vom Verbrecher am Kreuz. Luther sagt, der Schächer am Kreuz. Ihr kennt die Geschichte? Stellt euch vor, wir treffen den Typ im Himmel. Und dann würde ich zu ihm kommen. Und wäre es dann nicht interessant zu fragen, wieso bist du hier? Was hast du getan? Du hast es geschafft. Aber wie hast du es geschafft? Wie bist du hierher gekommen, an diesen Ort? Diesen Ort der unfassbaren Schönheit. Wie bist du in den Himmel gekommen? Und er würde sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie hast du es geschafft? Wie, du weißt es nicht. Und dann kommt ein Engel vorbei. Und der Engel stellt ihm die Frage und sagt, ja, wieso bist du hier? Du hast in keinem Bibelunterricht. Warst nicht getauft. Du hast nicht gespendet. Du warst in keiner Gemeinde Mitglied. Wieso bist du hier? Was berechtigt dich, hier zu sein? Er sagt, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wieso hast du keine Ahnung? Und dann sagen die Engel, werden ganz nervös und sagen, wir holen unseren Boss. Und dann kommt ein Oberengel. Und der Oberengel, der kommt dann und sagt, okay, hast du gehört von dem Dogma der Rechtfertigung durch den Glauben? Ja, das habe ich, das Erste, was ich gehört habe, habe ich noch nie gehört. Okay. Und weißt du etwas? Und weißt du etwas über die Genialität und die einzige Wahrheit der Schrift? Und da wird der Mann sagen, habe ich auch noch nie gehört. Keine Ahnung über die Unfehlbarkeit, wird mir keiner was gesagt. Und am Ende kommt die Frage, okay, aufgrund welcher Basis bist du hier? Warum bist du hier? Und dann will der Volk sagen, ich bin hier, weil der Mann am mittleren Kreuz gesagt hat, ich kann kommen. Ich bin hier, weil der Mann am Kreuz gesagt hat, komm. Und das ist die Botschaft der Weisen, das ist die Botschaft von Weihnachten. Es gibt keine andere Wahrheit als die. Wir werden in den Himmel mit Jesus kommen, weil er dich ruft. Komm. Die einzige richtige Antwort. Und das gilt für die Weisen auch.
Kleinen Moment.
Blöd ist, wenn du Tränen in die Augen hast und kannst das Skript nicht mehr lesen. Das gilt für mich und das gilt für dich. Sie gilt für jeden von uns, von euch, die es ist. Du kannst kommen und mich anbeten. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Sind wir nicht zu dumm und bleiben in Jerusalem? Oder bewegen uns nicht? Oder reservieren keine Zeit? Jesus ist gekommen, um dir zu begegnen. Und egal, was andere tun, egal, was ihr tun werdet, ich habe mich entschieden. Ich werde für den Rest meines Lebens kommen und bei Jesus sein. Ich habe mich entschieden, ob einer mitgeht oder nicht. Ben wird uns jetzt ein tolles Lied singen. Und ja, wäre schön, wenn ihr das mitnehmt als Antwort auf Weihnachten und auf das Rufen. Für die Weisen hat Jesus einen Stern geschickt. Und für euch, vielleicht heute Morgen ich, vielleicht eure Nachbarin. Macht, trefft die Entscheidung. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen.